Lieber Tim.
Lieber Oliver, vielen Dank für das schöne McKellen-Glas.
Oh ja,
Das möchte ich jetzt immer haben, wenn ich herkomme.
der Tumblr.
Ja. Kann ich auch meinen Drink aus dem Tumbler trinken?
Kannst du gerne machen.
Guck mal, sogar mit. Es ist echt schön. Es ist nach oben verjüngt. Es liegt gut in der Hand. Nicht so übel.
Ein fetter Klopper.
Ja, echt schwer das Ding. Aber echt cool mit Eichstrich. Cool, 2CL, 4CL. Ist das ein APS?
Alkohol per Speed.
Stimmt, du hast recht. Sehr gut. Wir sitzen hier gerade für euch da draußen und sind tief geknickt, denn heute ist was ganz Schreckliches passiert. Die deutsche Nationalmannschaft ist leider aus dem Turnier ausgeschieden im Achtelfinale gegen England.
Naja.
Hey, ich habe 2-1 England getippt, es war alles gut.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Ganze an mir ziemlich vorbeigegangen ist dieses Jahr. Ich habe auch, glaube ich, das war erst das, glaube ich, das zweite Spiel, was ich überhaupt geguckt habe. Von daher hat sich da jetzt sozusagen hält sich die Trauer in Grenzen.
Ja, irgendwie hat man keine überhaupt, also ich habe auch null Euphorie und weiß nicht, ich habe mir ein Spiel angeguckt und dachte mir so, okay, das kannst du vergessen, es wird nichts mehr. Und weiß nicht, ich habe so andere Spiele irgendwie angeschaut von anderen Mannschaften, jetzt nicht unbedingt Deutschland. Von daher.
Also da hast du mehr Fußball geguckt als ich offensichtlich.
Ja, ab und zu war das ganz nett, ja.
Ist doch fein. Fein, fein.
Ja. Aber reicht auch,
Reicht auch.
ne? Ja, ihr seht schon, wir sind die extrem großen Fußballfans und wissen genau, was gerade auf transfermarkt.de abgeht. Nein, eben nicht. Zur Unterhaltung ist es mal ganz nice und bei so großen Turnieren, die sind so die typischen, die Freunde gucken Fußball, kommen mal mit der Zugucker wahrscheinlich. Das war's dann aber auch
Ja,
schon.
ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber ich bin jetzt, also ich gucke auch gerne Fußball mal ein Spiel so, aber ich bin jetzt auch nicht so der Superfan, der jetzt hier bei der EM jeden Abend vor der Glotze sitzen muss. Das ist mir auch irgendwie dann. Dafür reicht's nicht so.
Ja, du musst es ja dann auch alles verfolgen und musst, wie gesagt, Spielernamen auswendig lernen, die Vereine dazu wissen, Positionen und so weiter und so fort. Und wir haben das ja alles irgendwie schon beim Whisky auswendig gelernt
Das stimmt.
oder setzen
Das.
unsere Ressourcen da ein, unsere Hirnressourcen. Und da bleibt wahrscheinlich nicht mehr so viel Platz. Vielleicht schon, aber da liegen die Interessen vielleicht irgendwo anders. Bringst du Whisky zum Fußball gucken?
Würde ich, aber ist jetzt nicht vorgekommen.
Ich habe das nicht gemacht. Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie, ich finde Fußball ist für mich Bier. Oder irgendwie was anderes Kaltes. Kalt muss es sein.
Ja, ich sag mal, wenn du um 18 Uhr ein Spiel guckst, ist es vielleicht ein bisschen früh für Whisky so,
Ja.
gefühlt. Wenn du mit deinem Sohnemann, wie ich das mache, Fußball guckst, sitzt du da nicht mit einem Tumbler oder mit einem Glas in der Hand und trinkst Schnaps. Deswegen fällt das für mich jetzt aus, so im Momentan, aber ich könnte mir das prinzipiell vorstellen. Ich habe einen Kumpel, der hat sich diesen Werder Whisky gekauft und hat den zu den Werder Bremen Spielen, so kurz vorm Abstieg, immer mal sich nachmittags dann 15:30 Uhr zu einem Bier immer so ein Werder Whisky ins Glas gelassen.
Ja, musst aber aufpassen, du, dass du nicht irgendwie dann aus Frust die Flasche leer machst.
Das könnte passieren, ne, bei Werder Bremen, aber ja, das nur als kleine Randnotiz, also es gibt ja Fußball Whisky, aber es ist jetzt auch nicht meins.
Es gab auf jeden Fall mal zu irgendeiner EM oder WM auch so Sonderabfüllungen. Glen Grant von Signatory Vintage mit der Deutschlandflagge drauf, habe ich mal gesehen.
Ja, kann mich auch dran
Ich wollte
erinnern.
keine Sau haben, die gab es ewig lang auch in Shops und ich glaube, jetzt sind sie weg. Ich glaube, ein Tormore war das und ein Glen Grant. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine Signatory-Vase mit Deutschland-Flagge vorne drauf.
Und das Alter siegt dann ja irgendwann, ne? Also der war ja auch irgendwie 20 plus und kam vielleicht für einen 100er oder für 110 raus damals oder für 120 meinetwegen und heute ist das ein Schnäppchen und deswegen irgendwann sind die dann halt verkauft, egal ob das ein Fußball-Whisky ist oder nicht.
Das stimmt. Ich finde, wie gesagt, zum Fußball explizit finde ich, muss nicht sein, passt irgendwie
Bier
nicht.
ist schon der Klassiker. Also selbst wenn es eisekalt ist und im Stadion Glühwein angeboten wurde, habe ich bisher immer Bier genommen. Auch wenn es
Touché.
-2 war oder -5
Auf
oder
jeden
so.
Fall, auf jeden Fall. Obwohl, vielleicht, ich überlege gerade, doch, neulich habe ich das Schottland-Spiel geguckt, Schottland gegen England. Ich glaube, da habe ich einen Whisky getrunken. Aber
Einen
erst
englischen
danach.
oder einen schottischen?
Einen schottischen danach. Aber nicht beim Spiel,
Als
nein.
Solidaritätsbekundung quasi.
So ungefähr. Ja.
Den armen
Ich muss
Schotten.
aber sagen, da war, lag ich auch gerade, da war ich gerade an der Ostsee. und saß draußen, hab dem Meer noch ein bisschen zugehört. Da hat das dann einfach abends auch gepasst. Ganz geil.
Ja, das ist doch dann schön. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wollen wir anfangen, richtig? Bevor wir jetzt hier weiter abschweifen.
Ja, das ist cool, so ein kleiner Fußball-Talk jetzt im Start. Aber wir können gerne anfangen. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Yes.
Yes.
Zeit wird's. 2 Wochen fühlt sich dann langsam schon irgendwie komisch an in der Zwischenwoche. Und dann auch so die Tage zwischen dem eigentlichen Aufnahmetag Dienstag und dann dem, den wir wirklich aufnehmen.
Mhm.
Aber irgendwie auch cool, wenn man eine Woche Zeit dazwischen hat und dann passiert mal wieder was.
Ja, ich finde das auch in Ordnung. Ich glaube, die Wochentaktung, die ist halt ein bisschen zu hart. Das ist schon, dafür haben wir, glaube ich, alle zu viel zu tun und ich finde das mit den 2 Wochen ist ein guter Fit.
Ja.
Mir passt das ganz gut.
Das stimmt. Was mit den 2 Wochen auch ganz gut ist, wir hatten euch ja in der, ich glaube, nicht letzten, sondern in der vorletzten Folge angekündigt, dass es ein neues Sample Set geben wird.
Sample Set.
Da springe ich gleich mal rein. Ich habe schon einige Zuschriften bekommen, aber wir haben auch noch, ich glaube, 2 oder 3 Sets über. Also wer noch Bock hat, schreibt uns nochmal eine Mail. Es sind noch mal da. Die anderen sollten jetzt inzwischen, wenn die Folge rauskommt, schon auf dem Weg zu euch sein. Sodass wir dann im Endeffekt bei der nächsten Folge entspannt anfangen können und wieder mal ein Sample-Set verkosten können. Du guckst ganz überrascht. Olli muss nämlich abfüllen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du setzt mich hier massiv unter Druck, ne? Dass in 3 Tagen die Samples jetzt unterwegs sind. Nein, das glaube ich nicht, Tim.
Oh, hör mal, wer da hämmert. Sehr gut.
Nee, also klar, wenn wir, die Flaschen sind noch nicht bei mir, die der Tim da beisteuert. Aber wenn die da sind, kann ich das auch zeitnah mal einen Abend in die Samples füllen. Und dann steht dem Versenden eines Sets nichts mehr im Wege. Wir haben coole Sachen dabei. Auch wieder Dinge, die man nicht so einfach bekommt. Von daher, glaube ich, ist das ganz spannend.
Genau, schaut einfach mal bei uns bei Instagram vorbei oder Facebook. Da haben wir das nochmal aufgeschrieben. Mhm. Ich glaube, jetzt in aller Kürze das nochmal zu wiederholen, brauchen wir jetzt nicht, oder? Ja, wir freuen uns auf jeden Fall und haben Bock. Yes. Ansonsten haben wir heute wieder so einen kleinen, bunten Gemüsekorb voller Themen mitgebracht. Olli hat ein paar interessante Sachen eingekauft. Da war die Zunge schneller als alles andere. Und das, obwohl ich gerade nur alkoholfreies Bier hier trinke. Genau, Olli hat was Schönes eingekauft, was er uns heute mal zeigen will und mir was darüber erzählen will, weil ich hatte nämlich überhaupt keinen Plan. Er hat mir das, oder uns das in unsere Leipziger Whisky-Stammtischgruppe geschickt. Und ich dachte mir so, konnte damit nichts anfangen. Nur so viel sei gesagt, kommt aus Amerika. Und dann passiert ja so einiges gerade mal wieder in der Whisky-Welt mit Neuerscheinungen. Ich glaube, Artback hat zum, weiß ich nicht wie viel mal in diesem Jahr wieder was Nettes, Neues rausgebracht. Wir haben ein paar Samples zugeschickt bekommen von einem Forenmitglied aus dem faststark.de Forum. Die werden wir vielleicht verkosten, wenn wir dazu Zeit haben. Und ansonsten noch Ideen?
Wir gucken einfach mal. Lass das mal auf uns zukommen, wie wir Zeit und Lust haben, wie weiterkommen. Ich würde jetzt noch nicht die Riesenagenda ankündigen, weil am Ende des Tages...
Die müssen wir abarbeiten.
Am Ende des Tages ist meistens am Ende des Tages.
Ach so, meinst du das?
So. Deep Philosophie mäßig.
Hast du Philosophie studiert?
Ja.
Echt?
Ja, aber da sagt man nicht, am Ende des Tages ist meistens am Ende des Tages. Das hat, glaube ich, nicht mal Kalenderspruchniveau. Von daher...
Es könnte aber genial sein, auf der Metaebene.
Ich finde so ein, so, wir sollten so einen Whisky-Kalender machen. Mit so Whisky-Sprüchen. Wo so ein Sinnspruch draufsteht. Zum Beispiel hat der Paddy, liebe Grüße Paddy an der Stelle, der hat in irgendeinem seiner letzten Videos gesagt, First Fill ist nicht immer First Fill.
Das müsste ich jetzt aber gerne ein bisschen näher definiert haben. Aber wahrscheinlich hat er recht.
Ja, er wollte damit sagen, dass bei First Fill nicht immer die Mega-Aromen rumkommen. So, da ging es eigentlich drum. Ne, First Fill stand auf der Flasche, aber es war jetzt keine Ach so, deswegen, ja. First Fill ist nicht immer First Fill.
Naja, stimmt schon. Kommt ja auch auf die Fassgröße drauf an. Aber da hat er absolut recht, der Mann. Der weiß halt, worüber er redet.
Ja, ich habe schon direkt mal geschrieben oder kommentiert, dass er ein Whisky-Küchen-Philosoph ist. Naja.
Ein Whisky-Küchen-Philosoph.
Also man sagt ja so Küchenphilosophie, ne? Deswegen irgendwie muss ich das Wort Whisky da noch mit reinbringen.
Sehr gut. Ja, lass uns das machen. Lass uns überlegen. Wir brauchen dann also 365 Sprüche über Whisky.
Mhm. Oder 12, also das wäre dann die Easy-Variante, ne, für den Monatskalender.
Das wäre langweilig, den ganzen Monat den gleichen Spruch, Alter. Wir könnten das einen Wochenkalender machen, 7 Stück und die kommen jede Woche wieder.
Geht alles.
Ihr könnt uns ja mal eure besten Sprüche zuschicken, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch, wir verstehen beides. Schwierig wird's mit Russisch, das kann ich nur noch ansatzweise, Französisch verstehe ich gar nicht, Spanisch könnte ich mir übersetzen lassen. Aber vorzugsweise Englisch und Deutsch.
Ja, würde ich auch sagen. Das würden wir hinkriegen.
Gälisch wird auch schon wieder schwierig.
Ja, auf jeden Fall.
Na, sehr schön. Womit wollen wir anfangen? Du hast hier gerade schon so großzügig ein Glas eingeschenkt.
Ja, damit er ein bisschen atmen kann. Ich habe hier eine Flasche eines Bourbons, den man bis dato nicht in Deutschland bekommen konnte und der aus irgendeinem mir nicht erschließbaren Grund auf einmal in einem Whisky-Shop auftauchte. Und zwar in 4 verschiedenen Expressions. Und zwar geht es um den New Riff oder um die New Riff Distillery. Das ist eine Bourbon- und Rye-Distillery aus Kentucky, die jetzt gar nicht so eine mega besondere Story hat. Es gab einen, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, den Namen habe ich jetzt nicht parat, aber jemand, der den größten Spirituosen-Shop der USA hatte, in Kentucky oder an der Grenze zu Kentucky,
okay.
Ich glaube in Kentucky. Und sehr erfolgreiches Unternehmen und hat das dann verkauft und hat sich mit dem Geld dann quasi neben diesem Shop eine Distillerie gebaut. Und das ist eben diese New Riff Distillerie. Und New Riff meint vom Namen her, dass man halt so den Dingen einen neuen Spin gibt, eine neue Idee oder einen neuen, also so ein bisschen anders die Sachen angeht. Und wenn man bei denen auf der Homepage guckt, dann sieht man, dass die nichts unter 50% abfüllen. Das ist deren Credo.
Okay.
Dass die, das ist für Amerikaner nicht so gewöhnlich, dass die nicht kühlfiltern oder in dem Sinne Filterung betreiben, wie das die ganzen anderen Distillerien machen. Es stand auch da was zur Fermentation. Ich glaube, 4 Tage fermentieren die. Ich weiß nicht, ob das bei amerikanischen Whiskys viel ist. Ich habe zur Fermentation in US-Whisky bisher noch gar nicht so viel gesehen, aber es war denen auch wert, es auf deren Seite zu bringen. Und ja, ansonsten sagen die, wir finden das Rad nicht neu, wir machen es ein bisschen anders. So, das ist so die Kernaussage auf der Seite. Die Flasche ist wunderbar. Der Tim hat vorhin gesagt, das ist was hast du gesagt?
Eine Melange.
Eine Melange, genau, aus einer Puni-Flasche, einer Abelauer Flasche und einer Daftmill-Flasche.
Genau, also sie hat den Farbverlauf, also unten klar und oben schwarz eingefärbt, mattschwarz, was übrigens geil ist, von der Puni-Flasche, hat die Prägungen an der Flasche wie die neuen Abelauer Flaschen unten, also auch unten wie bei den Abelauer Flaschen und auch das Label sieht so ähnlich aus. Und die Flaschenform an sich kommt sehr nah an Daftmill, beziehungsweise, wie heißt denn diese andere Brennerei? Bimber, diese englische.
Ja.
Genau, die nutzen ähnliche Flaschen. Das geht jetzt so der Trend zu dicken Böden, schlanke, lange Flaschen.
Compassbox könnte man.
Genau, Compassbox, die in kein Regal reinpassen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr hohe, große Flasche, die auch Gewicht hat durch diesen dicken Glasboden, Prägung, also sehr, sehr schick, eine sehr, sehr schicke Flasche. Dieser Bourbon ist, wenn man sozusagen sich im Netz ein bisschen umguckt, oder diese New Rift Distillery kriegt relativ viel positive Lorbeeren für ihre Whiskys. Denen wird nachgesagt, dass sie besonders fett, dick und ölig sind im Vergleich zu anderen Bourbons.
Ich rieche gerade dran, kann ich bestätigen.
Und ja, gibt die eigentlich nicht. Die haben keinen Europa-Vertrieb. Man konnte über, ich glaube, so einen UK-Shop konnte man welche bekommen bisher.
Okay.
Und wie gesagt, jetzt sind die in Deutschland aufgetaucht und zwar mit dem Standard Bourbon, dem Standard Rye und dem Single Barrel Bourbon und dem Single Barrel Rye. Okay. Ich habe mir mal die beiden Single Barrels besorgt und den Bourbon haben wir jetzt hier gerade mal vor 20 Minuten mal aufgemacht.
Ich habe direkt.
Und zwar ganz kurz, Barrel Nummer 16-3921 mit 52,2 Volumenprozenten abgefüllt. Und es ist eine 750 Milliliter Flasche. Also
höchst illegal.
Wie gesagt, nicht für den Markt bestimmt. Und es ist, das steht auf der Flasche auch drauf. Es ist im Herbst 2016 destilliert und im Frühjahr 2021 abgefüllt. Das heißt 4 Jahre und ja, vielleicht irgendwas zwischen 3 und 6 Monaten. Genau.
Interessant. Also wie gesagt, habe ich vorher noch nie gehört. Sieht nicht nur cool aus, ich habe gerade die ganze Zeit dran geschnüffelt. Das erste, woran ich denken musste, war diese Abfüllung, die der Martin mitgebracht hatte von den Garrison Brothers. Geht so ein bisschen in die Richtung, auch so fett, intensiv, kommt krass viel aus dem Glas raus, hat eine leichte Minznote, aber auch irgendwo eine sehr, sehr zuckrige Süße. Sehr, sehr kondensiert alles. Du merkst das Holz, es ist auf der anderen Seite, wie gesagt, eher auch frisch. Weiß jetzt nicht, ob ich Zitrusnoten sind auch so ganz tiefe, dunkle Orange, die irgendwie schon überreif ist.
Mhm. Also ich finde, du hast das bis jetzt alles sehr gut auf den Punkt gebracht, was da so drin ist. Vielleicht eine ganz leichte Nussigkeit schwirrt da irgendwie noch im Glas bei mir. Aber auch ja, fruchtig, orangig, zitronig, Vanille, Karamell, also klassische Bourbon-Noten, aber eben halt in einer tollen Intensität, in einer Vielschichtigkeit, die man vielleicht sonst nicht immer hat bei Bourbon.
Das auf jeden Fall. Und ich finde, was ja wie bei diesem Garrison Brothers Whisky passiert ist, dass sich das alles zu einem fügt und halt eben dieses, weiß nicht, so ein besonderes, fettes Profil gibt. Also es ist, ich weiß nicht warum, aber es ist echt cool. Und ich bin Bourbon eigentlich sonst eher, weiß nicht, bisher zumindest kritisch eingestellt gewesen, so ein bisschen, beziehungsweise auch nicht so viel probiert immer. Mhm. Eher mal Rye fand ich halt geil, aber das hier ist echt Hut ab. Coole Flasche, Glückwunsch.
Ja, also vielleicht noch eins, was mir noch einfällt, die benutzen keine verkleinerten Fässer, weil du gerade Garrison Brothers sagtest. Mhm. Und das ist bei den Texanern ja, dass die Fässer ein bisschen kleiner machen und dann irgendwie in die Sonne stellen oder in ihre Container, ihre Flachen. New Riff verwendet nur die ganz klassischen Bourbon Barrels.
Okay, also 190 Liter?
Ja, 200, also ich weiß nicht, wie viele Gallons das sind. 52 Gallons, 54, 56, keine Ahnung. Aber das sind so 200 Liter ungefähr.
Ja, okay. Ja, trotzdem. Also kommt man vielleicht mit einem anderen Weg zu dem ähnlichen Ergebnis, kann ja auch sein. Wir haben ja auch noch nicht probiert jetzt.
Der ist dick und ölig im Glas, also wenn man den so ein bisschen im Glas dreht, dann hat man wirklich die fetten Beine, die da sich das Glas runterkriechen quasi und da auch fast hängen bleiben, Ewigkeiten.
Ja, es ist witzig, die bleiben so lange hängen und es sieht dann so aus, weil da so viele sind in so gleichmäßigen Abständen. Das könnte ein Glas von Olaf Tappert sein.
Ja, als wäre es eingebrannt so, ne? Die,
ja.
Ja, ist schon schön.
Auf jeden Fall. Also das habe ich auch noch nicht, habe ich selten gesehen, dass diese Nasen, dass diese Lecks so ewig da stehen bleiben. Ich probiere mal.
Ja, probier mal.
Ich beiß mal rein.
Der ist jetzt nicht ganz billig für einen Bourbon. Also man kann ja auch okay gute Bourbons irgendwie für 30, 40 Euro bekommen. Selbst Single Barrels für irgendwie 40, 50 Euro. Der hier ist halt so um die 70 Euro, ist der dabei. Ist halt, ja. Ich denke, ist auch dem geschuldet, dass es noch keinen Vertrieb hier gibt. Wahrscheinlich ist der etwas ein Tick billiger, würde ich mal denken.
Hui.
Hat er Kraft, meinst du?
Mhm. Am Anfang extrem süß.
Ist dein erster heute?
Ja, extrem süß, extrem voll, fett, kannst du kauen. Typisches, ne, sagt man doch immer so, dieses Chewy. Und immer noch, ne, ich bin immer noch dabei, das irgendwie so von der Zunge zu kriegen. Und dann auf einmal setzt du der Nachbrenner ein. Wenn er von der Zunge geht, zieht es dann von der Zungenspitze bis hinter in den Gaumen rein. Richtig, richtiger Punch, aber nicht unangenehm. Eigentlich kaum Holz. Also du merkst das Holz, aber jetzt nicht irgendwie unangenehm. Schön süß, Karamell. Die Orangennoten bleiben dann an der Zungenseite hängen. Ich habe jetzt so eine richtig schöne orange Schale im Mund. Und er bleibt auch lange.
Und er treibt einem schon ein bisschen den Schweiß auf die Stirn hier. Ist also sehr schwül heute, davon abgesehen. Aber nee, der interessantes Teil, auf jeden Fall. Aber der hat ganz schön Punch für 52.
Er ist halt auch der Erste mit 52, der, also auf jeden Fall. Und erster Schluck, wie gesagt, ich höre jetzt sowieso erst gleich auf den zweiten.
Ja, ja, das ist eine gute Idee.
Höre oder schmecke hin. Das war jetzt sowieso für die Zunge, ne, überfordernd. Das ist ja immer so, dass wenn du den ersten probierst, dass du wirklich dann kurz innehältst, kurz nochmal wartest und dann den zweiten Schluck und dem dann eigentlich eher die Beachtung schenkst und nicht dem ersten Schluck, weil das merkst du ja gerade.
Ja, aber für Sommerhitze finde ich das jetzt gar nicht so schlecht.
Ey, super.
Ja, ist eigentlich auch ein sommerlicher Whisky.
Meinst du?
Würde ich sagen.
Was ist denn für dich ein sommerlicher Whisky?
Ja, einen, dem ich mich so annähern kann. Also, wie soll ich das formulieren? Das kann ich jetzt schwer in Worte kleiden. Also, es gibt nicht Aromen, ja doch vielleicht auch Aromen, die ich nicht so zugänglich finde im Sommer. Ja, schwere Sherrybretter mit viel Eiche zum Beispiel. Ja, ganz klar Sachen, die irgendwie Weihnachtsgewürze haben oder sowas. Ne? Das ist im Sommer vielleicht nicht so das Optimale. Mhm. Eher was, eher leicht, fruchtig, spritzig. Bei also würde ich jetzt bei Single Malt sagen. Ne?
Bei Bourbon?
Bei Irish Whisky finde ich es zum Beispiel eigentlich immer ganz gut für den Sommer. So ein Blend oder so abends mal. Der hier finde ich, also bei Bourbons ist es noch ein bisschen anders, weil die halt eben diese Vanille, diese Süße haben und so. Ich finde, die gehen auch im Sommer eigentlich ganz gut.
Ja, also von den Aromen her, Vanille, Süße, Orangenschale, das ist halt auch Weihnachten für mich. Aber finde ich auch im Sommer geil. Aber wie gesagt, vor allen Dingen Bourbons im Sommer zum auch mal einen schönen Cocktail mixen und so. Und ich glaube, wir haben, es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, dass wir diese Frage gestellt haben, im Übrigen. Nicht ohne Grund. Ich finde das cool, irgendwie mal gucken, wenn wir da irgendwann die alten Folgen wieder reinhören, was wir damals gesagt haben.
Wahrscheinlich was ganz anderes, ne?
Ja. Auf jeden Fall, ich stehe gerade voll auf Sherry im Sommer. Das ist das Trendgetränk des Jahres. Schöner Sherry-Whisky, aufgefüllt mit Sprite. Nein. Unsinn. Ja, aber ich bin auch bei dir, ne? Ich habe letztens, obwohl, ich hatte auch, glaube ich, nichts gegen Sherry. Kommt drauf an, wie es ist. Ich weiß schon, was du meinst, diese wirklich tiefen, dunklen Sherry-Suppen. Das ist natürlich Unsinn. Allerdings muss ich auch sagen, im Sommer habe ich echt nicht so viel Bock auf so Whisky. Da bin ich eher irgendwie mit leichteren Sachen unterwegs. Mal einen schönen Weißwein, mal... jetzt kommt wieder so ein bisschen die Zeit, wo ich wieder anfange, Mezcal rauszuholen oder Tequila, mal Margarita mixen.
Klar.
Solche Sachen habe ich da irgendwie Bock drauf.
Nein, definitiv. Also es gibt mit Sicherheit, wenn es richtig heiß draußen ist, bessere Sachen als Whisky. Das würde ich auch sagen. Ein Glas kalter Weißwein, kaltes Bier. Und da braucht man nicht unbedingt noch einen Schnaps dazu, wenn es warm ist.
Ja. Und auch hier sei wieder auf den Tipp verwiesen, Artback Corey Reckon im Eisfach.
Ah ja, ich habe das noch nicht probiert. Ich musste das mal probieren.
Ja, ich glaube, das kann schon ganz geil sein.
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, im Prinzip.
Einfach mal probieren, ja. Ich glaube, es wird cool. Auch mit anderen Sachen.
Ich kenne jetzt gerade keinen leider, der so ein Ding offen hat. Ansonsten würde ich mal sagen, reicht mal 15 Euro, weil die kriegst du ja schnell runtergekühlt im Eisfach.
Na guck mal, wir können ja einfach, ich habe hier so ein 1992er Secret Isla rumstehen, 28 Jahre, das ist ein Bourbon Barrel, den können wir mal kurz ins Eisfach legen. Mal gucken, was passiert. Nein.
Das wäre ein bisschen schade um den.
Ja,
da tun wir dem, glaube ich, Gewalt an.
Ja,
also das wär, glaube ich, nicht das Richtige. Aber wie gesagt, so eine Standardabfüllung von Isla könnte ich mir jetzt, das könnte man schon mal
probieren. Aber wenn man es nicht probiert, weiß man ja nicht, wie es schmeckt. Das ist ja auch das, ne?
Das können wir jetzt zum nächsten Mal machen.
Ja, gute Idee. Ja, gute Idee.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich noch einen. Ich habe bestimmt noch einen fast starken Artback irgendwo rumfliegen. Irgendwas. In meiner Sample-Auswahl. Müsste eigentlich noch was da sein. Mhm. Auf jeden Fall habe ich fast stark Isla, habe ich mit Sicherheit was. Kann ich mal 10cl mal ins Eisfach packen, bevor du kommst. Und dann schotten wir das mal weg.
Das wäre nicht schlecht, wo du gerade Artback sagst. Es kommt jetzt ein neuer Artback raus, schon wieder. Mal wieder. Diesmal mit Alter. Wir hatten ja eine Standardabfüllung, 5 Jahre. Wer ist das Ding? Beast.
Wee Beastie.
Wee Beastie.
Habe ich uns noch nicht probiert.
Ich auch nicht. Ich habe aber irgendwo... Ach ja, ein Kumpel von mir hat letztens eine Flasche zum Geburtstag bekommen. Da hoffe ich ja mal, ich kann da mal naschen. Mhm. Die Tage irgendwann mal. Ich muss übrigens noch gratulieren fahren. Falls du das hörst, lieber Max, alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Max, unbekannterweise alles Gute.
Und jetzt kommt wieder ein Whisky mit Altersangabe, allerdings ausschließlich für das Artback-Komitee. Also ihr wisst, es gibt ein Artback-Komitee, weltweit können sich da Leute anmelden und eine Community bilden und haben dann das Recht auf besondere Abfüllungen etc. pp.
Sie und haben das Recht, sich darum zu kloppen an einem Mittwoch um 10 Uhr morgens, wenn er dann rauskommt.
Richtig.
Genau.
Und am kommenden Mittwoch, wenn ich da richtig gehe, ist das kommender Mittwoch, der 8.? Kommender Dienstag. Kommt er? Nein. Der 8. ist Donnerstag. Kommender Donnerstag. Kommt diese Abfüllung raus. 8 Jahre alt vor Discussion heißt das Teil. Und ist im Endeffekt eine Abfüllung, wo dann die Committee-Mitglieder drüber diskutieren sollen, überlegen sollen, ist das was, ist das cool, ist es schlecht.
Gab es nicht schon mal was mit Vordiscussion?
Immer. Also schon relativ viele. Gab es auch, glaube ich, Corey Reckon gab es Vordiscussion, Ugedal gab es, glaube ich, auch. Den Zehner gab es, glaube ich, sogar Vordiscussion. Und auch andere Committee-Releases waren früher Vordiscussion, stand da teilweise mit drauf. Mhm. Wo dann im Endeffekt, weiß nicht, ob es da Feedback geben sollte, oder wie genau das funktionieren soll. Genau. Man kann sich also an der Diskussion im Endeffekt beteiligen und weiß jetzt nicht, was Ziel ist der Diskussion.
Hauptsache, man hat eine Meinung.
Ja. Ich habe auch eine E-Mail bekommen, da ging das jetzt nicht so hervor. Also ja, von Artback direkt. Ich bin auf jeden Fall noch unentschlossen. Also ich habe auf jeden Fall Bock zu probieren. Also ich habe mir jetzt auch mal ein Sample von dem letzten Scorch besorgt, Scorch. Da freue ich mich schon drauf. Also wie gesagt, probieren tue ich immer, aber ich tue mir das auf jeden Fall nicht mehr an mit dem Stress, dass ich mich da hinsetze und dann minutenlang auf, was ist das, F5 drücke. Da habe ich keinen Bedarf. Probieren tue ich auf jeden Fall mal. Und hier 8 Jahre finde ich eigentlich interessant, weil ich denke, dass der Corey Reckon und der Ugo Dali werden auch nicht viel älter sein und die sind halt Bombe.
Mhm, und stimmt, die sind sehr gut.
Daher
beide sehr gut.
Genau. Die werden auch so um die 10 Jahre plus minus 2-3 Jahre sein, was da so reinkommt. Wahrscheinlich.
Ja, es gibt ja keinen Grund dafür, das mit einer einheitlichen mit einem einheitlichen Alter abzufüllen. Deswegen kann da tatsächlich ja, wie du sagtest, irgendwas zwischen 7 und 15 kann da theoretisch ja drin sein. Ne? Also wird es wahrscheinlich nicht, also in der Spanne, aber vom Prinzip könnten die das ja schon machen.
Genau. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, dass mal was Neues, was rauskommt. Auf der anderen Seite habe ich es gerade so ein bisschen satt. Man wird immer noch so zugeballert mit Abfüllung gerade.
Also dieses, dass gesagt wird, es kommt ja nichts aus Schottland und so, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, es kommt immer noch sehr viel raus. Von daher wüsste ich nicht, was dann hier los wäre, wenn es nicht diese ganzen Brexit-Verzögerungen gäbe oder so, dann gäbe es wahrscheinlich irgendwie 20 neue Abfüllungen jeden Tag oder so, ich weiß nicht. Mhm. Gefühlt wird gerade echt viel gebottelt weiterhin, trotz der ganzen Situation.
Ja, also auch wenn die Bottling-Stations teilweise zu waren, aber ich glaube, es läuft jetzt alles wieder. Und das Problem, was ja geherrscht hat, ist ja durch den Brexit im Endeffekt das gewesen, dass viele Transportunternehmen gesagt haben, okay, wir ziehen uns komplett aus dem UK-Geschäft zurück, weil es aktuell unklar ist, wie soll das laufen und dann lieber gar nicht, anstatt irgendwie jetzt Stress zu kriegen und sich da reinarbeiten zu müssen wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich auch genügend Aufträge in Kontinentaleuropa gibt.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass ein Großteil der Speditionsfahrer in UK aus Osteuropa kamen vorm Brexit. Und die haben halt alle jetzt keine Aufenthaltsgenehmigung mehr und deswegen fehlen denen 120.000 Lkw-Fahrer in Großbritannien.
Das ist ja wie, also bei uns in Deutschland ist ja genau das Gleiche. Wir haben ganz, ganz viele Lkw-Fahrer eben, die aus den angrenzenden östlichen Ländern kommen. Ist einfach so. Wahrscheinlich, weil das Lohngefälle da das möglich macht. Dass viele Speditionen habe ich irgendwie jetzt mal gesehen, dass die irgendwie sowieso ihren Sitz dort haben. Teilweise in wirklich im nahen Ausland, in Polen direkt hinter der Grenze oder so.
Ja, also kann alles sein. Ich habe das nur irgendwo gelesen, dass da die Wirtschaft da gechallenged ist.
Ja.
Wegen der Situation. Kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich ein Problem ist. Aber nochmal, ich merke das nicht, dass wir hier irgendwie gerade Lieferengpässe hätten. Okay, ja, dann ist so ein Lagavulin mal irgendwie für ein paar Wochen ein bisschen teurer, weil der gerade aus irgendwelchen Gründen nicht rüberkommt. Und das ist ja nun mal eine absolute Flasche, die überall gekauft wird und die auch sehr beliebt ist. Und klar, wenn dann auf einmal so ein paar Nachschub LKW-Ladungen nicht kommen, dann ist natürlich dann gleich, gibt es ein bisschen Preissteigerung. Aber das ist ja auch nur ein temporäres Problem. Also von daher glaube ich nicht, dass das jetzt ein Riesendrama wird.
Ja, wichtig wäre es einfach nur, dass wieder mal ein bisschen Springbank herkommt.
Das ist ein großes Problem. Tatsächlich, die Springbank Distillerie macht, glaube ich, mehr denn je, aber der Wahnsinn um dieses ganze Zeug von Springbank ist halt tatsächlich ja so, dass du selbst den 10er nur noch bedingt kriegst, den 15er eigentlich gar nicht und den 12er zu absolut unverschämten Preisen.
Von ja, selbst daher, der 15er wird ja für 130 Euro gerade verkauft.
Ja, Wahnsinn.
Hm, ja. Wie gesagt, das ist halt Markt und Preis. So funktioniert das, liebe Kinder. Könnt ihr euch beim Whisky ganz genau anschauen. Das funktioniert echt krass. Ja, wie man, also man kann immer schon eigentlich direkt vorher drauf wetten, wenn man irgendwie was hört, irgendwann wird es wahr. Das ist genau das gleiche wie mit dem Talisker 57 North. War über 4 Jahre irgendwie immer wieder, ja, der geht irgendwann vom Markt.
Den gab's ja in der Literflasche, hast du den noch rabattiert gekriegt früher. Ne?
Genau, dann haben sie hinterhergeschmissen, das Ding, und jetzt ist er irgendwie weg und jetzt verkaufen die Leute bei, wenn du bei eBay reinguckst, nach der Flasche schaust. Es gibt halt auch immer ein paar, Entschuldigung, Dumme, die jeden Tag aufstehen und das Ding dann kaufen.
Ja, das ist halt auch, also es mag sein, dass das ein guter Whisky ist, dass man den kann man dann auch kaufen, ist alles gut, aber das rechtfertigt das natürlich nicht, dass man da jetzt da irgendwie 100 Euro für eine 50 Euro Flasche ausgibt, nur weil sie jetzt gerade ausläuft. Ja. Der Lafroig Triplewood, den ereilt ja gerade ein ähnliches Schicksal,
ja.
Den gibt es noch so für 45 Euro noch zu haben, aber die ersten Shops, siehst du schon, die bieten den für 70 an.
Okay. Ja,
weil der jetzt ausläuft langsam.
Der ist im Endeffekt ein Quarter Cask mit Cherry Finish, ne?
Ich glaube, ja. Also das ist der Triple Wood. Ich weiß nicht, weiß es gar nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist das, hat ja auf jeden Fall einen Cherry-Anteil. Ob es jetzt ein Finish ist oder so, weiß ich gar nicht. Quarter Casks sind auf jeden Fall mit drin. Da hast du recht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja so eine 40-Euro-Flasche eigentlich.
Mhm.
Ne? Und durch die Abkündigung und die Aussage, es kommt jetzt der Sherry Oak oder Sherry Wood als Nachfolger, der 10-jährige, der aber dann doppelt so teuer ist und vielleicht irgendwie 70 kostet oder sowas,
Ist
der Run auf den Triple Wood relativ ausgeprägt und führt dazu, dass man den wohl nicht mehr so nachbestellen kann, sondern dass so Restbestände sind, die jetzt so 1-2 Jahre noch irgendwie sozusagen, also man geht davon aus, dass man noch ein bisschen Verfügbarkeit hat, aber die ziehen halt jetzt schon die Preise entsprechend.
Ja, krass, ne? Das geht ruckzuck, aber ja, wem kannst du das Ganze denn verdenken? Es wird halt auch weiter, die werden auch so gekauft. Und warum soll der Händler das dann nach den schweren Zeiten, gerade die Händler, die Selbstständigen, die wurden halt so, sind ein bisschen hinten runtergefallen.
Und man darf nicht vergessen, das sind auch so Abfüllungen, die haben natürlich auch Fans, ne? Also der Bubbler beispielsweise gesagt, er hat sich jetzt schnell nochmal eine Kiste davon bestellt.
Ah, das habe ich gesehen, auf jeden
Fall. Weil er sagt, er hat keinen Bock, jetzt sein Leben lang auf Triple Wood zu verzichten. Dann habe ich mir mal schnell eine Kiste bestellt. Da wird er nicht der Einzige sein, weißt du? Das ist ja halt so, dass Leute sagen, ey, ich bin Luffy-Fan und ich habe mal den mal immer in der Bar gehabt, so oder ab und an. Und jetzt muss ich halt meine Leben bis ans Lebensende hoffentlich reichende Reserve irgendwie immer nochmal anlegen. Dann holst du davon 1-2 Kisten.
Ja, ich finde das so krass, dann muss er das irgendwo unterstellen und es gibt so viel neues Zeug, auf die Idee will ich überhaupt nicht kommen.
Ja, wenn du jetzt sagst, das ist so einer meiner liebsten Luffys.
Ja, dann vielleicht,
das stimmt schon. So, ne? Also ich kann das schon verstehen. Ich meine, man stellt sich auch Kisten Wein irgendwie hin, ne? Und das hält sich halt ein bisschen länger, von daher kann ich das schon alles nachvollziehen. Ich wäre jetzt nicht so der ausgeprägte Fan von so Einzelabfüllungen, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt mir davon einen großen Stash anhäufen sozusagen. Ne? Das ist mir, also dafür bin ich nicht Fan genug von einzelnen Abfüllungen. Ich glaube halt, dass es schon cool ist, wenn man sowas mal vergleicht oder auch mal eine alte erwischt oder sowas, ist schon schön. Aber dass ich jetzt sage, ich müsste mir das kistenweise kaufen, das ist genauso wie jetzt Glenronach 18 oder so. Da habe ich 2 von im Schrank stehen. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft, wo das zu billig war.
Ja.
Aber ich habe damals auch nicht, ich wusste, also damals war schon klar, dass der teurer wird. Und so, und da habe ich aber trotzdem nicht, jetzt muss ich mir davon 2 Kisten kaufen. Es gibt ja auch Leute, die haben wirklich kistenweise diesen Glendronach-Kram zu Hause. Ne, also.
Ja. Die Brennerei freut's.
Ja, das ist, wie gesagt, ich kann das verstehen, aber es wäre für mich jetzt nicht das Richtige. Ne? Ich hätte dann, also mir reichen dann 2 18er, ein 21er, den ich jetzt noch da stehen habe, mal günstig bekommen irgendwann. Mhm. Und die machen man irgendwann auf und dann ist es auch gut. Und für 100, für 200 brauche ich mir den 21er nicht mehr kaufen. Ja, da kaufe ich mir lieber was anderes dafür. Dann, ja. Also dann ist die Brennerei für mich auch durch, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann habe ich es halt auch mal gehabt und dann ist gut.
Ja.
Ich sag mal, ein Bunner 12 habe ich mir jetzt schon 2-3 Mal gekauft. Das habe ich aber jetzt nicht gemacht, um den unbedingt aufzubewahren. Wenn ich den mal irgendwo günstig gesehen habe, dann habe ich, komm, für den Preis nimmst du den mit.
Das ist ja auch geil.
Dann steht der halt dann da, ja. Und wenn irgendwann machst du den mal auf. Aber es ist jetzt nicht, weil ich Angst habe, ich würde den nicht mehr kriegen.
Ja.
Also ich habe sogar noch einen von in dieser goldenen viereckigen Schachtel habe ich noch einen. Und eine dieser neuen runden Dose. Also ich habe schon...
Ich habe noch den ganz alten.
Den ganz alten habe ich nicht.
Der Dumpy Bottle.
Den haben wir mal verkostet hier.
Ja, der war ja ganz an... Also die zwei letzten beiden waren extrem nah aneinander.
Genau.
Und der... alte in dieser grün schimmernden mit dem schwarzen Label runde Dose Dumpy Bottle, der hat ja irgendwie ganz anders geschmeckt, aber auch geil. Von daher, da bin ich mal gespannt. Wir machen auch irgendwann mal. Das ist mal was Cooles. Ansonsten, was ich oft nicht verstehe, anders formuliert, was ich für mich nicht irgendwie vorhabe oder wo ich irgendwie noch nicht rankomme, ist immer so eine Flasche zu haben, die immer da ist. Ich lebe halt irgendwie gerade noch voll von der Vielfalt, probiere immer noch Sachen aus und ich würde niemals auf die Idee kommen, mir eine Flasche jetzt sofort nochmal nachzukaufen. Ab und zu, ja, kaufe ich mal eine Flasche nach, das sind aber echt so die Ausnahmen. Wenn ich mal wirklich, ich glaube, da gibt es so Kandidaten, vielleicht Kilcarran 12, fand ich halt echt so gut, den würde ich mir auch ohne mit der Wimper zu zucken nochmal, eigentlich alle Artback Standards, würde ich mir ohne mit der Wimper zu zucken nachkaufen. Solche Sachen. Aber da ist jetzt halt kein, da ist no need.
Genau, no need. Also ich sehe das genauso und bei mir ist das eher so, ich stolper dann, also es war ja vor kurzem Amazon Prime Day. Ne, da gab es halt den Knob Creek Rye für 29 Euro oder sowas. Der kostet normalerweise zwischen 37 und 40. Peng. Ist ein No-Brainer. Cooler Rye Whisky, der ist wirklich lecker.
Mhm.
Habe ich mir einfach bestellt, fertig. Ne? Also da musste ich jetzt nicht lange drüber nachdenken. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich Angst habe, dass ich den nicht mehr kriege oder weil ich den immer offen haben muss, sondern weil ich dachte, hey, cooler Preis.
Ja.
Der wird weder schlecht noch alt, sondern der ist dann halt, den kann man auch mal beherzt aufmachen, wenn man gerade Bock drauf hat. So.
Ja, auf jeden Fall.
Und also das ist dann eher so, wenn man es halt irgendwo sieht, weil man gerade Bock drauf hat, wenn man unterwegs ist oder weil man halt irgendwie ein mega Angebot irgendwo kriegt, dann kann man da ja auch mal zuschlagen.
Das stimmt. So Angebote, ja, die nehmen wir sowieso mit.
Also wenn mir jetzt jemand den Kilcarran für 30 Euro anbieten würde, würde ich mir davon auch noch eine Flasche holen. Ne? Also das weißt du, was ich meine. Ne? Das ist halt, wenn ich weiß, der kostet irgendwie jetzt meinetwegen 40, 45 Euro. Ich sehe jetzt irgendwo, müsste ich mir den jetzt nicht unbedingt sofort kaufen. Den wird es auch in 5 Jahren geben.
Ja, das stimmt.
Wahrscheinlich.
Nee, absolut. Das ist auch kein Stress. Aber wie gesagt, bei mir geht es nicht so, Lagerkapazität muss ich jetzt überhaupt noch hinstellen. Da müsste ich mir irgendwie wirklich ein Lager anschaffen, wenn ich hier auch noch Sachen mir kistenweise zurückstelle. Sicher gibt es irgendwie so Flaschen, wo ich mir sage, oh, schade, hättest du dir da mal was... Strafider, ne? Der 12-Jährige, lecker Ding, gibt es inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr, kommt bestimmt bald wieder, ohne Alter, mit einem anderen Etikett, damit das der asiatische Markt gut lesen kann. Ich habe gehört, das sind so oftmals jetzt gerade die Gründe gewesen für das Redesign. Ja, bin mal gespannt.
Den gab es aber übrigens auch mal in der Literflasche für unter 40
Euro. 37 Euro hat die Literflasche gekostet, auf jeden Fall. Mega. Und jetzt, ja, aber halb so wild.
Genau.
Wer Bock hat auf neue Sachen und jetzt schon mal anfangen möchte zu sparen, die Diageo Special Releases sind auch schon am Stissel. Kam jetzt die, ja nicht offizielle Ankündigung, aber diese, wie heißt denn diese Datenbank? TTP-Neuheiten. Gibt's da immer und da gibt's diese Datenbank in den USA, wo die Labels vorangemeldet werden müssen und da gibt es die Labels für den Talisker 8 aus besonders rauchigen Fässern. Das scheint sich vorzuziehen mit dem 8-jährigen Talisker. Wir hatten einen 8-jährigen, dann glaube ich zwischendrin mal 12 oder 14?
15.
15-jährigen, dann wieder 8 zuletzt und jetzt wieder ein 8-jähriger. Diesmal, wie gesagt, recht rauchig. Ich erinnere mich, der erste 8-jährige von Talisker, der jetzt mit diesem neuen Label rauskam, Der war auch extrem rauchig. Talisca untypisch ging eher in die Richtung Isla Whisky. Mega geil mit diesen extrem dunkel ausgebrannten Bourbonfässern, der so richtig fett auf der Zunge, also da erinnere ich mich dran, da hatte ich zwei Flaschen von, eine steht noch zu Hause. Mhm. Der war richtig, richtig gut. Und vielleicht geht der hier wieder in eine ähnliche Richtung, weil, wie gesagt, die Aussage ist, aus sehr, sehr rauchigen Fässern hergestellt wurde. Also halt wahrscheinlich Fässer, die nicht so sehr gearbeitet haben, so dass vielleicht der Destillerie-Charakter übrig geblieben ist. Oder man hat eine andere Rezeptur verwendet, wo dann im Endeffekt vielleicht ein bisschen mehr getorftes Gerstenmalz verwendet wurde. Keine Ahnung, steht auch nirgendwo was dazu. Dann gibt's einen Oban. 12 Jahre, auch interessant. Es gab jetzt immer so ein paar ältere Obans bei den Special Releases mit.
Unten oder Oban?
Unten oder Oban. Oh, Olli lernt gerade Sächsisch.
Oben. Oppentöschen.
Oppentöschen. Dann gibt es einen Lagavulin.
Und Lagavulin.
Lagavulin. Also der klassische Lagavulin 12 Jahre, den gibt es nicht, der darf natürlich nicht fehlen, den gibt es auf jeden Fall auch wieder. Mordlach 13. Richtig gut, da freue ich mich drauf. Auf den Mordlach 13. Und zwar aus Refill und Virgin Oak Cask. Auch ein bisschen ungewöhnlich für einen Mordlach. Auf der anderen Seite finde ich, Mordlach funktioniert sowohl in Sherry als auch in Bourbonfässern. Ich gehe hier bei Refill und Virgin Oak davon aus, dass es sich um amerikanische Eiche handelt und damit also eher in Richtung süß, karamellig gehen wird. Und trotzdem, ich erinnere mich an den letzten aus dem Bourbonfass, den wir hier probiert haben, der hat wirklich den aus dem Sherryfass eingesteckt. Deine kleine Vase, die du da hattest. Und der war und ist immer noch super, super lecker gewesen. Und das Destillat kann sich auch gegen Virgin Oak durchsetzen. Von daher könnte das eine ganz interessante Sache werden.
Mordlach geht immer.
Und dann Cardoo, 14 Jahre, gab es jetzt auch immer. Und die Cardoos waren ja so immer so ein bisschen der Geheimtipp bei den letztjährigen und vorletztjährigen Special Releases. Scheint sich so ein bisschen jetzt zu einer festen Instanz hiermit zu entwickeln, die Cardoo-Whiskys. Royal Loch Nagar.
Oder Loch Nagar, da habe ich diesen Standard mal gehabt vor Ewigkeiten. Den fand ich eher enttäuschend, sehr bitter und der hat mir gar nicht gefallen.
Okay, 16 Jahre alt ist der hier, mal gucken. Wie gesagt, alles, was rauskommt bei den Special Releases, ist immer fast stark. Singleton, jetzt ist es nicht Singleton of Dufton, sondern Singleton of Glendullen, 19 Jahre alt. Und dann noch ein Lagavulin.
Noch ein?
Ja, 26 Jahre.
Okay, das ist dann eher was für das dickere Portemonnaie.
Für die Leute, die Bock haben. Aber auch der wird, glaub mir, innerhalb von 0, nichts ausverkauft sein.
Ja, bestimmt.
Ja.
Also das ist ja auch eine echte Sammlerbank, diese Lagavulin-Flaschen. Ob das nun diese Festivalabfüllungen sind oder alles, was da special rauskommt, ist ja instant ausverkauft. Mhm. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, da gut mit Geld zu verdienen.
Ja.
Da muss man sich, glaube ich, keinen Kopf machen. Auf Lagavulin-Seite, ne? Das können die so rausbringen. Das ist, glaube ich, kann man bedenkenlos machen. Ich glaube, so mit diesen, es gab ja mal so einen alten Mordlach mit 26 Jahren, der ja auch irgendwie 2.000 Euro gekostet hat. Der hielt sich ein bisschen länger in Regal.
Das ist schwierig, ne? Der stand lange. Mhm.
Mordlach ist halt auch nicht Lagavulin. Das darf man jetzt nicht vergessen, ne? Also, das ist schon eher was für Spezialisten. Lagavulin kennt jeder aus der Hotelbar. Also, sorry, das ist halt so ein populärer Whisky und Mordlach. Das hört sich schon nicht nach Whisky an, finde ich, Mordlach.
Sondern?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Sahne-Likör.
Das klingt wie Motorenöl oder so, weißt du, so
Mordlach
W15 oder so. Für irgendwie. Ja, Mordlachs ist ja eher was für Pesketarier oder so.
Ne? Nee, also, Mordlachs.
Ja. Nee, also ist ein untypischer Name einfach, finde ich so. Ne? Und ist auch jetzt nicht so die Mega-Brand. Guck mal, die haben ja Schwierigkeiten gehabt, mit diesen halben Liter Edelflaschen den Markt aufzurollen, wo sie sich gedacht haben, wir machen so die Edelspirituose. Mhm. Dann haben sie es jetzt ja nochmal ein bisschen gelockert und haben das auf 0,7 umgestellt und einen 12-jährigen zum guten Kurs rausgebracht, den man ganz normal kaufen kann. Vielleicht ein bisschen teurer als die anderen 12-jährigen, aber jetzt auch nicht so mega außergewöhnlich in der Standard-Range. Und haben aber damit jetzt auch nicht das erreicht, was jetzt, glaube ich, an Bekanntheit oder so, einen Lagavulin 16, einen Talisca 10, was die anderen alle so haben aus dieser Special Release. Heißt so ein bisschen so wie Kleinlisch. Cool, Mordlach ist cool, aber ist halt doch der Underdog irgendwie in dieser
Das soll auch bitte so bleiben.
Ja, völlig fein. Kleinlisch und Mordlach können meinetwegen gerne auch underrated bleiben. Wir brauchen die, glaube ich, nicht für diese ganze irre Kohle und dass sich da jeder drum streitet, als wäre es ein Springbank.
Es ist ja schon fast so, aber die scheinen genügend Ausschuss zu haben, dass es irgendwie reicht und die sind ja auf jeden Fall dauerhaft verfügbar. Beide und Kleinlisch geht vielleicht eher noch. Kriegst du immer mal im Supermarkt, bei Mordlach wird es ja, glaube ich, schon schwierig. Ist auf jeden Fall kein Supermarkt-Whisky.
Ja, hast recht. Ja.
Nicht mal, wenn du so einen gut sortierten Edeka Globus oder so hast, wo halt so eine Wand voll Whisky steht, da ist in der Regel kein Mordlach dabei. Da hast du alles andere, von Singleton bis Redbreast. Aber so habe ich noch nicht gesehen bisher. Irgendwie viele Deutsche habe ich jetzt immer mal gesehen, dass jetzt auch so die deutschen Whiskys in diese Whisky-Regale mit reinwandern. Wir haben ja teilgenommen am Online-Blogger-Blogger-Treffen von St. Kilian, die sind mit ihrem Bud Spencer Whisky da jetzt irgendwie, siehst jetzt überall das okay. Ding, wenn du irgendwo einkaufen gehst, selbst im Kaufland steht das Ding. Und
Stork im Hit.
Auf jeden Fall.
In so einem eigenen großen Präsentations- ja. Kartonschrank, hätte ich fast gesagt, wo dann sozusagen die verschiedenen Abfüllungen drinstehen, vom Likör über Rye, über diese Sour Mash und diese Weingeschichte.
Machen die Sour Mash die extra?
Haben, Quatsch, Sour Mash, Laberquatsch, Whisky Sour.
Ach, Whisky Sour.
Die haben einen Whisky Sour in der Flasche quasi.
Okay. Ich habe
den noch nicht probiert, das ist so eine gelbe Brühe.
Ah, das war, was du auf dem Foto geschickt hast.
Genau.
Dann. Okay, ich habe ja bald Sommerferien als Lehrer und ich habe vor, von Leipzig nach Schleppzig mit dem Rad zu fahren und die Jungs mal zu besuchen. Denn der Olli und ich haben vor geraumer Zeit an einem Crowdfunding mitgemacht, bei dem die neue Abfüllung bzw. ein neues Experiment der Spreewood Distillers finanziert werden sollte. Und wir haben dort, ich nehme gerne noch ein Bier, Olli, vielen Dank. Wir haben dort einen Anteil im Endeffekt gekauft und sind damit Mitglied im Members Club. Das heißt, wir können dort einfach mal vorbeifahren und bekommen eine Brennereiführung. Wenn ihr auch Bock drauf habt, schaut da auf jeden Fall mal auf die Seite drauf. Die Brennerei ist auf jeden Fall ziemlich cool, schön gelegen. Spreewald lohnt sich auf jeden Fall auch immer. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir auch bald da an einem kleinen Online-Tasting teilnehmen können. Und ich habe da Bock drauf. Das wird ganz spannend und auch die Abfüllung, die uns dann irgendwann, wenn sie fertig sind, wenn sie denn abgefüllt wurden, zu uns kommen, ist halt mal was Besonderes. Wir haben bisher schon den Rosé probiert, ich habe den ganz normalen Rye probiert, ich habe irgendwann mal auf einer Messe den Single Malt der Stork Club oder Stork Club Single Malt probiert. Der war, ging so.
Na, der, also nicht, dass der ging.
Ging so.
Also, ja. Also kein Hate, ne, an die Stork-Jungs, aber das ist, glaube ich, ganz gut, dass der nicht mehr so im Vordergrund steht.
Ja. aber wie gesagt, der Rye, der ist auf jeden Fall Killer. Vor allen Dingen der
Foolproof.
Der Foolproof ist auf jeden Fall richtig gut.
Der normale Rye, der ist mir ein bisschen zu kernig so, der ist nicht so ganz meins. Aber der Foolproof ist ein Hammer.
Ja.
Schmeckt richtig lecker. Ist so eine halbe Liter Flasche.
Stimmt.
Ist ein bisschen kleiner, aber der ist, finde ich, so deren bestes Produkt. Diesen Rosé, das ist ja mit so einem Wein gemischter Rye. Finde ich auch total lecker, wenn das wirklich eiskalt ist.
Genau, haben sie mit einem deutschen Weingut zusammengetan und haben dann den Rosé dort verwendet, um ein Aperitif herzustellen.
Genau.
Und was auch eine ganz geile Abfüllung ist, ist der Smoky Rye. Habe ich bisher aber noch reingeschnüffelt, da bin ich gespannt.
Okay. Den hab ich nicht
probiert. Der klingt auf jeden Fall auch vielversprechend und wir haben, glaube ich, die Tage jetzt irgendwann, ich muss nochmal gucken, gibt es ein Online-Tasting. Genau.
Okay.
Können wir das alles mal durchprobieren. Freue ich mich drauf. Wie gesagt, das ist für die Leute, die da bei dem Crowdfunding mitgemacht haben, haben wir mitgemacht und vielleicht sieht man ja das ein oder andere bekannte Gesicht noch dort.
Ja.
Schauen wir mal. Genau.
Nicht schlecht. Aber wo Online-Tasting, ich habe auch beim Online-Tasting die Tage mitgemacht und zwar bei Glenallachie.
Was? Erzähl.
Es gab ja von Kirsch irgendwie ein Gewinnspiel oder sowas und da konnte man so ein Billy Walker-Tasting mitmachen.
Mhm.
Und da habe ich ganz zufällig gewonnen.
Okay, cool.
Und es ging um diese drei Wein-Finish-Abfüllungen.
Ja.
Ich kann es gar nicht aussprechen. Grammatico, glaube ich, war das eine. Dann Rioja und Sauternes.
Ja.
Und zum Abschluss gab es noch diesen Lumbric 12, diesen rauchigen Blend, den wir im Programm haben, so als Abschluss. Ja. Also die Whiskys fand ich alle drei gut. Also diese Weinfassreifung haben mir alle gut gefallen. Sauternes würde ich sagen, das Schwächste, das war nicht, also das hat man relativ wenig rausgeschmeckt, fand ich.
Okay.
Aber vielleicht lag es auch daran, dass Rioja und vor allem dieses Grammatico sehr intensiv war.
Was ist Grammatico?
So ein Rotwein.
Okay.
Aus Italien irgendwas.
Okay.
Sagt mir so nichts, habe ich vorher noch nie. Es ist irgendein Weingut, glaube ich sogar. Also es ist relativ speziell.
Aufgabe fürs nächste Mal, Warenkunde.
Haben sie, glaub ich, die haben das nur mit auf die Flasche geschrieben, weil es halt gut anhört. So.
Ja.
Und nee, aber die waren ganz gut. Warum ich das so spannend fand, ist, Billy Walker selber war bei diesem Tasting dabei und hat das quasi sozusagen mit einem Moderator halt, haben die da zu zweit vor, ich würde mal sagen, so 150, 160 Leute waren da online, wurden diese Abfüllungen verkostet. Sie sind ein bisschen durchgepeitscht und man hatte kaum eine Chance, bei den Fragen durchzukommen, weil da so viele Leute da die ganze Zeit im Chat waren.
Ja.
Das war ein bisschen schade.
Das glaube ich.
Ich hätte da gerne, ich habe da zwei, drei Fragen gestellt, die leider nicht in die Beantwortung übergegangen sind. Aber wie gesagt, du hast eine Frage gestellt, hast du auf Senden gedrückt, das lief über Facebook. Und da habe ich mich extra nochmal für Facebook angemeldet und meinen 500 Jahre alten Account mal wieder aktiviert. Seit 100 Jahren wieder auf Facebook gewesen. Und du hast auf Senden gedrückt und bevor du das selber gesehen hast, warst du schon so weggerutscht, dass du quasi scrollen musstest, um dich selber wieder zu sehen.
So viel war da los. Das heißt, es müssen ja 100 Leute gewesen sein.
Ja, die Leute haben aber, also die haben da halt, hey, nice, cool, yeah, smiley. Also das war halt nicht nur Fragen, sondern das war so ein bisschen Talk und
dann haben die doch Bots gebaut. Das war es eigentlich nur du alleine und damit du dich nicht so alleine fühlst.
Das glaube ich nicht. Also es haben mir auch Leute Fragen gestellt und so.
Okay.
Ja, es waren so, okay. Es war auch weltweit. Da waren Amis drin.
Ach
da
krass,
waren,
ja?
Ja.
Okay.
Da waren Finnen und so. Also irgendwie, das war eine relativ bunte Mischung.
Die drehen ja richtig auf jetzt.
Ja, aber dafür waren es auch nur 150 Leute. Ne? Also es war jetzt nicht irgendwie 2000 Menschen oder so. Ne?
Mhm.
Aber wie dem auch sei, spannend fand ich es trotzdem, das war halt nur, es war genau auf eine Stunde begrenzt und die haben auch ganz knallhart 59 Minuten, 58 Sekunden haben die auch einen Cut gemacht. Ne? Also es war wirklich ganz straighte Zeitplanung und das war halt ein bisschen, fand ich, für vier Whiskys, also mir ging das alles zu schnell. Ich hatte den ersten noch gar nicht so richtig, ich hatte mir zum Glück ein bisschen früher eingegossen,
ja.
Also den rauchigen Blend hatte ich noch nicht eingegossen, aber die drei Weinfassreifungen und da war ich mit dem Verriechen eigentlich noch nicht so richtig durch vom ersten, da haben wir schon den zweiten geschnüffelt. Ne? Das ging ein bisschen schnell, der Billy Walker hat halt ein bisschen was erzählt, so, aber jetzt auch nicht so mega Nähkästchenmäßig, sondern war auch relativ viel Standardgeplänkel, so war okay, aber war jetzt auch nichts super Besonderes. Mich hatte interessiert, das hatte ich auch gefragt, aber es wurde wie gesagt nicht beantwortet, ab wann denn bei denen ein Whisky tatsächlich ein Finish ist oder eine Vollreifung. Weil was hat der Billy Walker gemacht? Der hat ja einfach das ganze Lager von Glen Allachy, was ja in Bourbonfässern zu 99% vorzufinden war, ja in alle möglichen Fässer umgefüllt. Und die werden ja bei denen nicht nur als Finishes verkauft, sondern auch halt als normale Abfüllung. Steht dann halt nicht Finish drauf. Und mich hätte interessiert, ab welchem Zeitspektrum, entweder jetzt absolut oder relativ zu dem Gesamtalter, das draufsteht oder nicht. Es gibt einen 30-Jährigen, der jetzt rausgekommen ist. Da steht dann drauf Virgin Oak, Sherry und noch irgendwas. Und das kann mir aber keiner erzählen, dass er 30 Jahre in Virgin Oak lag.
Es gibt ja keine Regulierung, die sagt, wann es Finish ist. Du kannst das Ding...
Mich hätte interessiert, wie die das betrachten.
Ja, na klar.
Deswegen hätte ich das gefragt. War ich neugierig. Der hatte irgendwo gesagt, dass diese Weinfinishes zwischen 6 und 18 Monaten sind von den drei Abfüllungen.
Okay.
Das hatte der gesagt. Und daraufhin habe ich dann die Frage gestellt, okay, gibt es denn da eine Regelung bei euch? Wann gilt denn ein Whisky als Finish und wann als Vollreifer? Ja. Aber wie gesagt, kam leider nicht zur Antwort.
Ja, ich erinnere mich an den Romach, ich weiß nicht, dieses Podcast, der war 12 Jahre alt und der war 8 Jahre lang in einem Bourbonfass und dann 4 Jahre lang Finish. in einem, wie heißen die Teile? Port Tab? Nee, das ist irgendwas anderes. Port, die großen Portfässer, die haben noch einen besonderen Namen.
Keine Ahnung.
Komme ich gerade nicht drauf. Da gibt es einen Namen für.
Große Portfässer?
Für die großen Portfässer. Da gibt es einen Namen für.
Kann ja sein. Bleib mal cool. Ja, ruhig, Brauner.
Gibt's ja wohl nicht. Um die Zeit zu überbrücken, habe ich einen Musiktipp für euch, den ich gerne in unsere Playlist aufnehmen würde.
Oh, Musiktipps, da habe ich mich um gar nicht gekümmert.
Und ich hatte schon mal einen Musiktipp von dieser Band ausgesucht. Und das ist die Band mit dem wunderbaren Namen Salt. Und Salt, geschrieben S-A-U-L-T. Und die haben zuletzt jetzt irgendwann vor 2 Wochen oder letzte Woche irgendwie ein neues Album rausgebracht. Das heißt Nine, also wie die Nummer 9 auf Englisch. Und das ist ziemlich gut. Das höre ich gerade relativ viel. Und deswegen würde ich da gerne einen Track von in unsere Playlist mit reinschmeißen. Und zwar heißt der You From London. Und ist ein entspanntes Lied. Geht so ein bisschen in die R&B-Richtung. Ist eine Frauenstimme, die andauernd sagt, You from London? Aber weiß nicht, macht gute Laune auf jeden Fall. Passt gerade so zum Wetter, geht auf jeden Fall gut im Auto oder auch wenn man irgendwie draußen sitzt, hatte ich irgendwie Bock drauf. Deswegen Salt mit You from London.
Sehr schön, dann würde ich gleich einen dazu packen. Und zwar habe ich doch erzählt, dass ich dieses alte Mixtape nachgebaut habe mit Songs aus Spotify, die ich gefunden habe. Da hatten wir ja 10cc das letzte Mal. Und jetzt würde ich auch wieder einen Classic nehmen. Und zwar die Steve Miller Band mit dem Song, wenn ihr ihn hört, kennt ihr ihn alle, Fly Like an Eagle. Geiler Track, Hammerding. Steve Miller Band sagt einem nichts, der Song sagt einem nichts, aber wenn ihr ihn hört, den kennt ihr alle. Megatrack. Finde ich richtig gut.
Steve Miller Band.
Steve Miller Band.
Fly Like an Eagle. Ist auf jeden Fall drin. Bin ich gespannt. Muss auf jeden Fall dann gleich mal.
Wie gesagt, kennst du.
Nach dem Poddy hören wir uns das Ding auf jeden Fall mal an. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Sehr schön. Das hätte ich vermisst, wenn wir das nicht gemacht hätten. Die Liste, die muss weiter wachsen. Wir haben ein nettes Forenmitglied. Sehr wirklich nett. Ich habe ihn schon getroffen. Sehr nettes Forenmitglied. Klasse. Ich habe ihn getroffen. Und zwar, das war im letzten Jahr bei mir in Sfar, da hatten wir ein Forentreffen und da habe ich mich auf jeden Fall nett mit ihm unterhalten. Und wir haben ab und zu geschrieben, denn Lukas hat schon relativ häufig auch bei uns beim Sample Set mitgemacht.
Da muss ich mal ganz kurz einhaken.
Ja.
Der Jens macht ja dieses Forentreffen irgendwie immer, wenn hier Sommerferien sind. Ist das dieses Jahr auch wieder so?
Ich glaube, dieses Jahr ist ja nichts geplant.
Okay. Weil das war die letzten Jahre immer in Sommerferien und ich war vor 3 Jahren dabei.
Ja.
Und die letzten 2 Jahre war ich natürlich im Urlaub.
Tja, da musst du vielleicht mal deinen Urlaub anders planen.
Das ist mit Ferien schwierig. Wenn man Kinder hat und eine Frau als Lehrerin hat, dann ist man halt so ein bisschen an die Ferien gebunden.
Ich bin auch Lehrer und ich war da.
Ja, gut, das ist dann halt das Glück. Also du hast halt wahrscheinlich dann nur 2 Wochen, wo du weg bist. Ich bin ja 4-5 Wochen dann immer weg.
First World Problems, Alter. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall hat uns dieses liebe Forenmitglied.
Jetzt kommt doch endlich mal auf den Punkt. Der Tim kommt wirklich hier heute. Mach den Sack jetzt mal zu, endlich.
Der hat uns 2 Whiskys geschickt. Ich habe an der Flaschenteilung teilgenommen und habe mir so ein paar schöne Sachen bestellt. Und er hat uns so eine Zugabe reingepackt. Und zwar 2 verschiedene Elch-Whiskys. Und ich habe über Elch-Whisky schon vieles gehört. Relativ viel Positives, habe aber noch nie selbst probiert. Und sind hier 2 verschiedene. Ich denke, wir nehmen hier einfach mal einen, den wir uns mal hier ins Glas lassen. Und ich habe gerade einen in der Hand, 50,1 Volumenprozente. Und zwar ist das die Edition Bamberg 2.0. Ein Bourbon mit Alligator-Finish.
Bamberg, Böhm.
Alligator. Ich bin gespannt. Wie gesagt, schon viel Gutes gehört. Du hast vorhin gesagt, Leon und Paddy fanden die auch geil und sind Fans. Von daher, lass uns die einfach mal probieren. Und schon mal riesen Dank für die kleine Kostprobe hier.
Ich meine, unsere beiden kleinen süßen Maltmarinaden waren auf jeden Fall Elch-Fans.
Hör auf, das zu sagen.
Die Malt Mariners.
Tipptopp. Ich habe gerade reingerochen, die Nase. Für einen deutschen Whisky richtig gut. Ohne, dass ich jetzt... Ich habe eine Sekunde gerochen und
Nett. Und auf den ersten ne? Rüssel kommt er nett.
Auf jeden Fall. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, boah, stelle ich direkt wieder weg. Was ich schon einige Male hatte.
Ja, ich sag mal, gibt ja einige Brennereien, da muss man nicht unbedingt einen zweiten von probieren, denkt man sich so, wenn man den ersten Mal im Glas hat.
Hast du schon mal einen Whisky weggeschüttet?
Auf der Hanse Spirit, da haben wir so ein paar Deutsche mal probiert, weil die haben da ja alle ihren Stand gehabt. Und es war mir sehr unangenehm, wenn da sozusagen die Besitzerin von der Destille da steht. Und also es sind ja dann Leute, die da irgendwie arbeiten und da mit Herz dabei sind. Und dann riechst du dran und denkst, boah, scheiße, jetzt muss ich das trinken.
Okay.
Also das ist dann natürlich hart, wenn man dann da steht und dann sagt, well, was ist das? Das möchte man ja auch nicht. Das ist ja dann nicht sehr nett für die Leute gegenüber, die da mit viel Herzblut dann da so ein Wochenende sich da um die Ohren hauen, um ihr Zeug zu präsentieren.
Ja, aber man könnte ja sagen, hast du vielleicht ein Glas Wasser?
Zum Ausspülen? Zum, ja. Ne? Ja, nee, also ja, ich glaube, wir haben das nicht weggekippt, also wir haben es nicht jetzt so einfach auf den Boden gekippt, aber ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, aber ich glaube, ich habe es nicht ausgetrunken. Also wir haben 3 oder 4 deutsche Destillerien da probiert und ich glaube, es waren 1 bis 2 okay, aber jetzt auch hammermäßig war es alles nicht, fand ich. Wie gesagt, Stork war nicht dabei mit dem Rye, das würde ich sagen, ist ein Top-Produkt, finde ich. Es gibt auch noch ein paar andere. Aber
es gibt definitiv auch ein paar andere. Vor allen Dingen, ich habe mich vorhin so ein bisschen hier mal mit Elch belesen, weil ich überhaupt keinen Plan hatte. Was machen die? Wo kommen die her? Ist eigentlich eine Brauerei?
Finnland oder Schweden kommen die Elche her.
Genau.
Polen.
Ja. So, ja. Und ist im Endeffekt eine Brauerei, aber auch eine Destillerie, wo sich im Endeffekt der Betreiber das selbst angeeignet hat und einfach Bock hatte zu experimentieren, hat ganz, ganz viel neues Equipment gekauft und haben jetzt eine der größten Brennblasen Deutschlands dort stehen und experimentieren aber auch mit Fermentationszeiten und so weiter und so fort. Was ganz interessant ist, was ich einen coolen Ansatz finde, so seinen eigenen Weg zu finden, machen auch andere Brände, Obstbrände und so weiter und so fort. Und was ich hier jetzt in der Nase hatte, ist auf jeden Fall in Ordnung.
Also der ist, ich habe jetzt mal kurz verkostet. Der ist leicht rauchig, würde ich sagen. Hat eine schöne Torfnote. Also ich würde sagen, das ist Torfrauch, das ist kein Buchenholz oder irgendwas.
Würde ich auch sagen.
Und ist wie so ein leicht getorfter Highland Whisky so ein bisschen.
Ich würde es nicht in Richtung Highland schieben.
Wenn ich das so am vom Geschmack her.
Okay.
Wenn du so auf der Zunge hast. Das ist jetzt kein Eiler Torf. Aber wenn, dann würde ich sagen, vielleicht eher Highlands. Aber es ist, vielleicht kann man einfach sagen German Torf. Auf jeden Fall, ja, es ist
Rauch ist Smoke.
German Peat.
Oh, aber schon ordentlich.
Ja, ja.
Hajo.
Also ich finde es nicht überkrawallig, aber man schmeckt das sofort, ne? Ist gut.
Ja, aber auch so, schiebt ordentlich. Schöne Zitronennoten hat er drin. Bisschen Vanille und Rauch. Ich meine, was anderes am Eiler Whisky ist auch nicht.
Classic Birnenfass gereift, würde ich sagen.
Und
du hast ja gesagt, Alligatorfass, vielleicht tatsächlich so ein Fass, was halt sehr stark ausgekohlt ist und deswegen innen drinne das Holz sich so aufgechippt hat, wie so Schuppen.
Ich bin echt überrascht hier gerade.
Er ist nicht sehr dunkel.
Nö.
Ne, ich weiß aber auch nicht, wie alt er ist.
Das ist steht ja drauf 2.0.
Ah, okay. Das ist die Version 2.0, das heißt, das erste Update nach längerer Zeit.
Ja. Touché. Nee, wer weiß, aber ich muss sagen, blind. Nicht Deutschland. Zumindest für mich. Aber auch nicht Schottland.
Ich hätte jetzt auch nicht auf den Schotten getippt, aber irgendwie, keine Ahnung. Es würde mir, also ich würde das nicht zuordnen können in irgendeinem Land, glaube ich.
Aber er hat einen gewissen Funk auch drin, so. In der Nase jetzt. Also, finde ich cool. Auf jeden Fall nicht so übel. Da habe ich schon Schlimmere getrunken. Mhm. Nee, mit schlimm möchte ich es gar nicht assoziieren. Mhm. Der ist gut. Mhm. Punkt, Ende, basta. Ja. Witzig. Vielen Dank für die Kostprobe. Sehr schön. Prima, prima. Haben wir noch was?
Weiß ich gar nicht, ob wir noch was auf dem Zettel hatten, aber
ich finde es gerade ein schöner
Abgang.
Ein schöner Abgang. Hat auch übrigens der Elch.
Der Schlussakkord.
Der Elch hat einen schönen Abgang.
Aber ganz dicke Haufen hier.
Nee, der ist gut.
Ja, ja.
Es kommt so ein bisschen noch so ein bisschen Pfirsich mit durch. Hätte ich nicht gedacht.
Dosenpfirsich.
Was ist denn ein Dosenpfirsich? Es tut mir leid, ich habe in meinem Leben noch nie einen Dosenpfirsich gegessen.
Tja, das ist, tut mir sehr leid für dich, lieber Tell.
Ich esse die meistens frisch.
Ja, also eingelegtes Obst ist in meiner Familie schon immer ein Thema gewesen. Mein Vater ist ja im Rheinland aufgewachsen, da kommt ja meine Familie her und die hatten ganz viel Pfirsich und Birnenbäume und sowas im Garten. Mhm. Und da wurde bei meiner Oma wurde immer Obst selber eingelegt. Also ich kenne das aus meiner Kindheit, wenn wir da waren. Die hatte immer so ein Kellerregal voll mit so eingeweckten Obst.
Ja, meine Oma auch.
Birnen und Pfirsiche und das wuchs da ja alles.
Aber Pfirsich
nicht. Ja, im Rheinland, das ist ja traditionell ein extrem mildes Klima. Der wächst du ja manchmal auf und weißt gar nicht, was Schnee ist. Ne? Also da hast du mit 12, siehst du dann mal, wenn alle 10 Jahre mal Schnee fällt, siehst du dann mal als 12-Jähriger deinen ersten Schnee. Mhm. Das ist nicht so wie hier in Leipzig, sondern das ist halt sehr mild dort. Ich weiß, dass früher hatten die Leute dann die Winterreifen. Wenn die irgendwo hingefahren sind, also weil da gab es nicht
Schnee. Ja, weil die
da kamen ein paar Flocken runter und die sind weggetaut. Dann bist du hier, in Leipzig hattest du irgendwie -10 und da waren +7 oder so.
Ja.
Also haben wir echt gehabt, wenn wir da Verwandte besucht haben, die da noch wohnen, bist du hier wirklich im knackenkalten Winter losgefahren und bist da angekommen und dachte, boah, scheiße, so habe ich nur so eine dicke Jacke eingepackt. Ne?
Ja, so eine dünne vor allen Dingen.
So eine dicke. Hier eine dicke Jacke angezogen und da
war es so warm.
Als da so warm war.
Als da so warm war.
Genau.
Oh Mann.
Ne? Und deswegen Pfirsiche. Und da man hier also sowas nicht bekommt, kauft man dann halt Kirschen im Glas oder sowas. Also die halt, und Dosenpfirsiche gibt's halt.
Okay, du hast recht. Wo du gerade...
Das schneide ich übrigens nochmal raus und separiere es. Du hast recht, das nehme ich dann immer so als Einspieler für alle möglichen Themen.
Okay. Wo du gerade Dosenpfirsiche sagst und Früchte und so ein Kram, unsere Freunde von Spheric Spirits, die haben gerade das aktuelle Batch ihrer Obstbrände rausgebracht, beziehungsweise sind gerade dabei, die zu labeln.
Neue?
Ja, neue. Ich glaube, Kirsche ist dabei, ein paar andere, es sind, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Abfüllungen, die rauskommen werden. Ich habe es hier gerade leider gar nicht auf dem Zettel, welche genau das sind, weil die noch nicht draußen sind, wo wir das hier gerade aufnehmen. Aber ich habe schon gesehen, bei Instagram haben die was gepostet gehabt, dass es da wieder was Neues geben wird. Und zwar so Mini-Auflagen, so 15 Flaschen oder so teilweise nur. Also richtig wenige. Aber wieder ganz, ganz interessante Sachen. Leider ist, glaube ich, der Schlehenbrand ist, glaube ich, jetzt inzwischen aus. Ich weiß es gar nicht. Vom letzten Mal, wo die 300 Milliliter, glaube ich, 300 Euro gekostet haben oder so.
Da habe ich ja auch noch ein Kleinstfläschchen von bekommen.
Damals. Ja.
Aber auch sehr teuer.
Ja.
Ja, verstehe ich auch, wenn dann jemand da irgendwie eine Woche lang Schlehen pflücken muss, um dann irgendwie 10 Liter Schnaps zu machen. Ist halt irgendwie, dann ist das Zeug halt teuer am Ende, ne?
Ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, die mal zu probieren. So, und das wird das Ende, denn wir sind nämlich, kleine Ankündigung schon mal, wir sind gerade mit dem Benedikt am Kommunizieren, wann wir uns denn mal zusammensitzen können, mal wieder für eine neue Folge mit dem Benedikt von Spheric Spirits, denn wir hatten ja beim letzten Mal im Endeffekt so ein bisschen so ihn im Fokus, was er so macht und natürlich auch seine Arbeit als Destillateur und wollen jetzt aber die zweite Sparte eben, die sie aufgegriffen haben mit Spheric Spirits, ein bisschen beleuchten, und zwar unabhängige Abfüller von nicht nur Whisky, aber auch Whisky. Ihr habt ja immer mal gesehen, wir haben so ein paar nette Codes schon gepostet gehabt, weil wir uns mit den Jungs echt gut verstehen und sie dann gesagt haben, hier habt ihr Bock, machen wir gerne für eure Hörer. Und wir haben im Gegenzug gesagt, los, wir haben Bock auf eine neue Folge, weil es natürlich auch für uns interessant ist, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, für wo kriegen unabhängige Abfüller ihre Fässer her, wo, wie funktioniert der Markt überhaupt gerade. Auf der anderen Seite sind sie natürlich nicht nur unabhängige Abfüller, wie ich gerade schon gesagt habe, für Whisky, sondern auch für verschiedene andere Spirituosen. Wir können wahrscheinlich was erwarten in Richtung Mezcal, wir können wahrscheinlich was erwarten wieder auch in eben Richtung Obstbrände, die dann jährlich hinzukommen werden. Ich habe noch nie von einem unabhängigen Abfüller für Obstbrände gehört und von daher denke ich, wird das wieder eine ganz, ganz tolle Sache. Schauen wir mal, hoffentlich noch vor der Sommerpause, die wir in diesem Jahr natürlich auch wieder durchführen werden, so diesmal ein bisschen verkürzt vielleicht. Mal schauen, ob es überhaupt eine wird. Aber so ein bisschen machen wir natürlich auch Urlaub, so dass wir, ich denke, so Mitte bis Ende August einfach mal eine Runde chillen werden.
Das könnte passieren.
Ei, ei.
Ei, ei.
Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Restsonntag, eine wunderschöne Restwoche, wenn ihr das gerade am Wochenanfang hört. Bleibt stabil, trinkt nicht zu viel Whisky bei der Hitze und hört schön Dramgut.
Ja, viel Dramgut hören, kühle Getränke, macht euch nicht verrückt, genießt den Sommer, so wie sich das gehört. Bye, bye.
Tschüss.